NDR Info. Echo des Tages.
Donnerstag, 16. Juli, und das sind einige der Themen in dieser kompakten halben Stunde. Bund und Länder für lokale Ausgangssperren bei Corona-Ausbrüchen. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem Urteil gegen den Journalisten Dennis Yücel, Angriff auf prominente Twitter-Konten und Sorge um den deutschen Wald. Experten sprechen von den schlimmsten Schäden seit 200 Jahren. Im Studio Carsten Fick, einen schönen guten Tag. Wie umgehen, wie reagieren, wenn es einen neuen regionalen Corona-Ausbruch gibt? Einen sogenannten Corona-Hotspot, wie zum Beispiel bei Tönnies im Kreis Gütersloh oder in Göttingen. Welche sind die geeigneten Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern oder zumindest einzudämmen? Sind Ausgangsbeschränkungen oder sogar Ausgangssperren die richtigen Mittel und wären sie überhaupt überall umzusetzen, zum Beispiel in größeren Städten? Darüber haben Vertreter von Bund und Ländern heute beraten. Zu den Ergebnissen aus Berlin, Jutta Kaiser.
Eine Art Alltag in Corona-Zeiten, das können die Länder, üben sie ja schon seit Wochen. Jetzt gibt es aber auch bundesweite Regeln, was zu tun ist, wenn sich das Virus in einer Stadt oder Firma plötzlich rasend schnell verbreitet. Da hatte Nordrhein-Westfalen besonders schlechte Erfahrungen gemacht und die sollen sich nirgendwo wiederholen, sagt der CDU-Politiker und Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun.
Wir wissen ja, das Virus verbreitet sich auf immer wieder andere Wege. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit Ausbrüche in fleischverarbeitenden Betrieben, Gottesdienste, mal ein Wohnblock. Und deshalb ist das, was wir heute gemacht haben zwischen Bund und Ländern, nochmal aus der Erfahrung aller verschiedenen Ereignisse der Vergangenheit einen genauen Fahrplan abzusprechen.
Und der soll deutlich präziser ansetzen als bisher. Sobald sich ein Corona-Hotspot auftut, kommen nicht nur die Infizierten in Quarantäne, sondern auch ihre Kontakte. Egal, ob die schon positiv getestet wurden oder nicht. Das soll dann schnell gemacht werden. Es betrifft aber nur einzelne Gebiete oder Häuser, nicht mehr ganze Landkreise. Außer die Lage wird unübersichtlich.
Stellen wir fest, dass es aber ständig neue Infektionen gibt. Und wenn das eine gewisse Größenordnung und Dynamik annimmt, also zum Beispiel die 50 pro 100.000 Einwohner in einer Woche übersteigt, dann muss man eben über diese regionalen Beschränkungen nicht nur nachdenken, sondern sie möglichst schnell umsetzen, schnell testen und dann eben, wenn alles identifiziert ist, auch schnell wieder lockern.
Was viele in der Ferienzeit besonders interessiert und was auch die politische Diskussion seit Tagen bestimmt, sind Reisebeschränkungen. Hier stellt der Kanzleramtschef klar, ja, es kann welche geben, wenn die Infektionsketten unklar sind. Dann sollen die Menschen im betroffenen Gebiet nicht wegfahren.
Und das wird vor Ort schon festgelegt. Und dann ist sozusagen der Ausgangspunkt der Regelung sozusagen der eigene Landkreis und nicht sozusagen die Abwehr von den anderen. Und natürlich ist es trotzdem richtig, dass wer trotzdem den Landkreis verlässt, auch dann nicht damit rechnen kann, dass er dann im Urlaub aufgenommen wird. Aber grundsätzlich muss die Maßnahme ausgehen von der Region, wo das Problem aufgetreten ist.
Es gibt also in Zukunft Ausreise- und Einreiseverbote, mit der Ausnahme für alle, die ein negatives Corona-Testergebnis dabei haben, das nicht länger als 2 Tage alt sein darf. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer ist besonders wichtig zu betonen, Reiseverbote werden die Ausnahme sein, das sagte er in der ARD.
Das wird es als Ultima Ratio, als die wirklich die letzte aller Maßnahmen geben für einen kleinen lokalen Kontext. Wir gehen allerdings davon aus, dass die regionalen Gesundheitsämter das gut machen werden und dass man möglicherweise gar nicht zu dieser Maßnahme greifen muss.
Also viel Aufregung um nichts. Naja, der Ministerpräsident macht sich schon Sorgen, was die Urlaubszeit angeht. Er sagt, die Menschen müssen das Infektionsrisiko im Hinterkopf behalten, im Inland und im Ausland.
Jutta Kaiser aus Berlin. Örtlich begrenzte Reisebeschränkungen sind also möglich. Schneller, kleinräumiger und präziser will man reagieren, so Kanzleramtsminister Helge Braun. Was ist davon zu halten? Ist das eine erfolgversprechende Strategie? Hören Sie dazu den Kommentar unserer Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Wenn Markus Söder und Armin Laschet einer Meinung sind, dann sollte man unbedingt ganz genau hingucken. Der Corona-Hardliner aus Bayern und der Lockerungsfanatiker aus NRW halten lokale Ausgangssperren für richtig. Wenn sich also irgendwo ein zweites Gütersloh auftut, soll dicht gemacht werden, damit daraus kein virales Waterloo wird. Was kann daran denn auch falsch sein? Nichts. Das Virus muss aufgehalten werden. Schließlich wartet es nur auf die nächste Chance, sich zu vermehren. Und die soll es natürlich nicht bekommen. Denn die Strategie der Herdenimmunität und der Ignoranz ist ja offenkundig fehlgeschlagen. Frag nach bei Trump und Bolsonaro. Auch Schweden hat vorgemacht, wie man mit Corona nicht umgeht. Viele Menschen mussten sterben, weil Regierungsverantwortliche in ihren Ländern unverantwortlich handelten. Daher ist es richtig, dass sich Kanzleramt und Landesregierungen der Republik hier und heute vorbereiten. Es geht darum, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, wie sie jetzt sind. Der Plan ist der: Steigen irgendwo die Infektionszahlen und das Virus ist außer Kontrolle, sind außerdem Kontaktketten nicht nachvollziehbar, dann wird der Ort des Ursprungsgeschehens dicht gemacht. Keiner rein und keiner raus aus dem tatsächlich betroffenen Bereich. Mehr nicht. Kein ganzer Landkreis, kein kompletter Kreis, keine Stadt, nur ein lokaler Bereich. Ja, das ist trotzdem ein Eingriff in die Freiheitsrechte. Aber für wen soll es denn zu viel verlangt sein, 2-3 Tage zu Hause zu bleiben, wenn dadurch andere geschützt werden? Länger soll es nämlich gar nicht dauern. Schnell testen und bei Nichtinfektion fällt sie schon, die sogenannte Ausreisesperre. Was für ein Wort! Es ist viel zu groß, um zu beschreiben, was da im Fall der Fälle passieren soll. Es wird nämlich sehr genau geprüft, ob dieses lokale Beschränkungskonzept überhaupt greifen muss. Es ist das letzte Mittel, aber letztlich ein probates. Ein fehlendes Mittel hingegen ist das gegen das Urlaubsvirus. Reiselustige, die ihre Freiheitsrechte so nutzen, als gäbe es kein Morgen. Abstand nie gehört. Mund-Nasen-Schutz? Nee, lieber oben ohne. Und dann ab in den Flieger. Corona quasi im Handgepäck. Nur wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss in Quarantäne. Die Ballermänner hingegen ballern ihre Viren weiter unter die Leute. Das ist wirklich zum Aufregen.
Ein Kommentar von Sabine Henkel im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Heute vor einem Monat, da war sie dann noch am Start mit etwas Verspätung, die viel diskutierte Corona-Warn-App, die man sich aufs Smartphone runterladen kann. Millionenfach ist das geschehen und in wenigen Tagen soll es dann auch eine türkische Version geben. Große Hoffnungen waren damit verbunden, um zum Beispiel Infektionsketten besser und schneller nachvollziehen zu können. Aber trotz millionenfacher Nutzung, es gab auch Probleme. Birte Sönnigsen mit einer Corona-App-Zwischenbilanz.
Es ist schwierig, Bilanz zu ziehen, zumindest wenn man sie mit Zahlen unterfüttern will. 15,8 Millionen Downloads hat das Robert-Koch-Institut für die App gezählt. Zumindest das lässt sich beziffern. Auf wie vielen Geräten die App geblieben ist und wie viele Menschen sie nutzen, ist hingegen unklar. Trotzdem sorgen die Downloadzahlen bei App-Entwickler Peter Lorenz für Freude.
Wir waren ja der erfolgreichste Launch im deutschen App-Store, den es jemals gegeben hat.
Es wird auch keine genaue Statistik geben können, wie viele Nutzerinnen und Nutzer durch die App vor einer möglichen Infektion gewarnt wurden. Das liegt an den hohen Datenschutzstandards. Auch die Bundesregierung hat nur Anhaltspunkte, wie die App genutzt wird. Deswegen kann auch Gesundheitsminister Jens Spahn nur schätzen.
Das werden in jedem Fall einige tausend Bürgerinnen und Bürger informiert worden sein über die App, dass es eben einen Risikokontakt gegeben hat.
Die App funktioniert. Große Fehler und Sicherheitslücken sind bislang nicht bekannt geworden. Aber sie hat Kinderkrankheiten.
Keine Software war jemals bei der Veröffentlichung perfekt,
sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
Aber es muss dann eben auch nachgebessert werden. Und ein Monat ist, denke ich, eine großzügige Zeit. Und diese Fehlermeldungen nerven die Leute, verwundern die Leute und gehören einfach nicht dorthin.
Einige Fehlermeldungen tauchen immer wieder auf, obwohl die App funktioniert. Das verunsichert Nutzerinnen und Nutzer. Aber nicht alle Fehler können von den App-Entwicklern selbst behoben werden. Einige liegen auch an der Schnittstelle zum Betriebssystem des Handys. Dafür sind Google und Apple verantwortlich. Ein zentraler Kritikpunkt des Chaos Computer Clubs hat nur indirekt mit der App selbst zu tun. Linus Neumann bemängelt, dass die Testlabore nur langsam digital angeschlossen werden.
Der Ausbau hakt an der antiken IT-Landschaft in den Laboren und in den Gesundheitsämtern.
Eigentlich sollten Labore die Testergebnisse auch über die App an die Nutzer übermitteln können. Dadurch könnte wertvolle Zeit gewonnen werden, um Kontakte schneller vor einer möglichen Infektion zu warnen.
Das hätte eigentlich zum Start schon fertig sein sollen und ist es bis heute nicht, dass nach einem Monat immer noch größere Teile der Labore nicht angebunden sind, konterkariert den gesamten Anwendungszweck der App.
In den nächsten Wochen soll auch die Laboranbindung mit allem, was dazugehört, komplett abgeschlossen sein. Dann ließe sich bilanzieren, dass das Gesundheitssystem in Deutschland ein ganzes Stück digitaler geworden ist.
18.40 Uhr, 20 Minuten vor sieben. Spanien hat ja, wie nur wenige Länder in Europa, ganz besonders unter der Corona-Krise gelitten. Mehr als 28.000 Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie, besonders harte Gegenmaßnahmen und der brutale Wirtschaftseinbruch haben das Land tief erschüttert. Mit einer großen Trauerfeier, einem Staatsakt, hat Spanien heute Abschied genommen von den Opfern der Pandemie.
Es ist einer der besonders berührenden Momente dieses Morgens. König Felipe läuft mit seiner Tochter Leonor zur Flamme, die zum Gedenken an die Opfer entzündet wurde. Sie legen eine weiße Rose nieder. Beide tragen sie Atemmasken in Schwarz, dem Anlass angemessen. Rund 400 Gäste haben sich hier im Vorhof des Königspalasts von Madrid versammelt, darunter EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Auch Hernando Calleja ist gekommen. Er hat seinen Bruder verloren. José María Calleja war ein bekannter Journalist, der früher gegen die baskische Terrororganisation ETA angeschrieben hat und dafür um sein Leben fürchten musste. Die ETA hat er überlebt, das Coronavirus nicht.
José María fue un hombre valiente y honesto.
José María war ein mutiger und aufrichtiger Mann, aber das Virus hat keinen Unterschied gemacht. Auch die besten, die größten Kämpfer sind von uns gegangen. Das Virus war und ist ein kalter, grausamer und zerstörerischer Vollstrecker. Niemand dürfe vergessen werden, der sein Leben gelassen habe. Gedenken sei Pflicht. Die Erinnerung ist für die Opfer die größte Würdigung, so Calleja, sichtlich bewegt.
Es ist das beste Homenage, das wir ihnen machen können.
Der Staatsakt ist aber nicht nur eine Gedenkfeier für die mehr als 28.000 Toten, die das Virus in Spanien gefordert hat. Es ist auch eine Würdigung für all jene, die in dieser Krise an vorderster Front waren. Zum Beispiel das Gesundheitspersonal. Die Krankenschwester Aroa López aus Barcelona spricht heute in ihrem Namen. Wir haben Situationen erlebt, die die Seele beschädigen, sagt sie. Wir waren Botschafter des letzten Abschieds für alte Menschen, die alleine starben, während sie die Stimme ihrer Kinder durch das Telefon hörten. Wir haben Videotelefonate gemacht, Hände gehalten und Tränen heruntergeschluckt, wenn jemand sagte, lass mich nicht alleine sterben. Aroa López erzählt von den schlimmen Wochen, als die Krankenhäuser völlig überlastet waren und sie und ihre Kollegen sich schrecklich machtlos fühlten. Wir haben alles gegeben, am Rande unserer Kräfte gearbeitet und vielleicht besser denn je verstanden, warum wir diesen Beruf gewählt haben, um zu helfen und Leben zu retten, auch wenn viele Kollegen dafür selbst ihr Leben geben mussten. Das würdigte auch Spaniens König in seiner Ansprache. Diese Krise hat unser Land und unsere Gesellschaft auf die Probe gestellt. Aber wir haben auch das Wertekorsett von Tausenden von Mitbürgern gesehen, die ihre Kraft und ihre Arbeit in den Dienst der Gemeinschaft gestellt haben. Der König würdigte dieses hingebungsvolle, kompromisslose Verhalten besonders. Aber er zeigte auch Respekt vor der gemeinsamen Anstrengung aller Spanier, die während der wochenlangen harten Ausgangssperre eisern zu Hause geblieben waren. Und an die Adresse der Angehörigen sagte er:
No están solos en su dolor. Su duelo es el nuestro.
Sie sind in ihrem Schmerz nicht alleine. Ihr Schmerz ist unserer.
Marc Dugge berichtete aus Madrid. Über ein Jahr war der Weltjournalist Deniz Yücel im Gefängnis in Istanbul ohne Anklageschrift und monatelang in Einzelhaft. Anfang 2018 kam er frei und konnte das Land verlassen. Dieser Fall war auch eine Belastung für die deutsch-türkischen Beziehungen. Heute nun hat ein Gericht in Istanbul Deniz Yücel in Abwesenheit verurteilt. Zu 2 Jahren und fast 10 Monaten Haft wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Thomas Bormann mit Reaktionen auf das heutige Urteil.
Ich bin geschockt, sagte Veysel Ok, der Anwalt von Deniz Yücel, und kündigte an: Wir werden gegen dieses Urteil Berufung einlegen. Anwalt Veysel Ok hatte Freispruch gefordert, schließlich habe Deniz Yücel nichts anderes getan als seine Arbeit als Journalist. Doch nun haben ihn die Istanbuler Richter zu 2 Jahren, 9 Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt, und zwar wegen Propaganda für eine Terrororganisation. Als Beweise dienten dem Gericht vor allem die Artikel, die Yücel als Türkei-Korrespondent für die Zeitung Die Welt geschrieben hatte. Für einen Artikel hatte Yücel auch einen Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK interviewt. Genau das sei Propaganda für eine Terrororganisation, so die Richter heute. Mit diesem Urteil setzen sich die Richter allerdings über ein Urteil des türkischen Verfassungsgerichts vom vergangenen Jahr hinweg. Das nämlich hatte festgestellt, als Yücel einen Führer der verbotenen Terrororganisation PKK interviewt hatte, habe dies journalistischen Zwecken gedient und nicht der Verbreitung von Propaganda. Die türkische Justiz habe ihre Unabhängigkeit längst verloren, meint Erol Önderoğlu von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Leider ist heute offensichtlich geworden, dass sich die türkische Justiz voll und ganz von der Politik beeinflussen lässt, vor allem von den Aussagen von Präsident Erdogan. Das zeigt sich nicht nur an der Haftstrafe, die gegen Deniz Yücel verhängt wurde, sondern auch an den neuen Ermittlungen gegen ihn in diesem Prozess. Die Richter hatten heute nämlich nicht nur die Haftstrafe wegen Terrorpropaganda verhängt, sondern auch weitere Ermittlungen gegen Deniz Yücel angekündigt, weil er Präsident Erdogan beleidigt haben soll und weil er den türkischen Staat und seine Symbole verunglimpft haben soll. Die Prozesse gegen Deniz Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, gehen also weiter. Yücel selbst hatte natürlich auf einen Freispruch gehofft, um wieder in die Türkei reisen und dort als Journalist arbeiten zu können. Aber nach dem heutigen Urteil bleibt das unmöglich. Deniz Yücel hat die Urteilsverkündung heute von Deutschland aus verfolgt und kommentiert sie so.
Dieses Urteil setzt eine ganze lange Kette von Rechtsbrüchen fort, die am Beginn meiner Festnahme standen, die sich fortsetzen dadurch, dass die türkische Regierung mich versucht hat, als politische Geisel zu behandeln, dass ich ein Jahr lang ohne Anklageschrift im Gefängnis gehalten wurde, davon die meiste Zeit in Isolationshaft, dass ich unter wiederum rechtswidrigen Umständen freigelassen wurde. Auch das war illegal. Und jetzt kommt dieses Urteil, mit dem das Gericht mal eben einen Verfassungsbruch begeht. Kurz, dieser Rechtsstaat ist ein erbärmlicher Zustand.
Als deutscher Staatsbürger kann Yücel nicht in die Türkei ausgeliefert werden. Er muss also nicht in Haft.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofes könnte durchaus weitreichende Folgen haben, was den Datenschutz betrifft. Der EuGH hat nämlich einen EU-Beschluss zum Datenaustausch mit den USA gekippt. Die Begründung: Die US-Behörden hätten zu weitgehende Zugriffsrechte auf die Daten der Nutzer, zum Beispiel auch bei Facebook. Und das könnte jetzt in der Branche einiges verändern. Stefan Überbach dazu aus Brüssel.
Für die EU-Kommission ist das Urteil die nächste Niederlage, denn die Brüsseler Behörde hatte die jetzt gekippte Datenschutzvereinbarung Privacy Shield mit den USA ausgehandelt. Die zuständigen Kommissare wollen die Entscheidung jetzt zunächst prüfen und dann möglichst schnell mit den USA über Änderungen des umstrittenen Abkommens sprechen. Justizkommissar Didier Reinders. Wir werden dabei mit den nationalen Datenschutzbehörden zusammenarbeiten, um eine schnelle und abgestimmte Antwort auf das Urteil zu geben. Denn die Bürger und die Unternehmen müssen Rechtssicherheit haben. Mit seiner Entscheidung hat der EuGH der Klage des Österreichers Maximilian Schrems stattgegeben. Der Datenschutzaktivist wehrt sich dagegen, dass Facebook Europa personenbezogene Informationen an den Mutterkonzern in den USA weitergibt. Laut EuGH sind diese Daten nicht gut genug geschützt, weil US-Sicherheitsbehörden darauf zugreifen können. Damit hat das oberste EU-Gericht zum zweiten Mal eine Datenschutzvereinbarung mit den USA zu Fall gebracht. 2015 war schon das sogenannte Safe Harbor-Abkommen für ungültig erklärt worden. Der Informationsaustausch zwischen der EU und Drittstaaten weltweit kann aber weitergehen, auf der Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner nennt die EuGH-Entscheidung trotzdem ein Erdbeben für den internationalen Datenaustausch. Die Schnüffelei der USA in Europa dürfe nicht länger ignoriert oder hingenommen werden.
Um eine Gefährdung der weltweiten Datenströme zu verhindern, muss so rasch wie möglich ein EU-US-No-Spy-Abkommen geschlossen werden, das die Massenüberwachung europäischer Bürger ein für alle Mal beendet.
Auch der CDU-Rechtspolitiker Axel Voss fordert von den USA Zusicherungen, personenbezogene Daten aus Europa zu schützen. Darauf müssten sich die europäischen Verbraucher verlassen können.
Die EU-Kommission muss nun dringend die Rechtslage klären, um Unternehmen, Wissenschaftlern und Verbrauchern Rechtssicherheit zu gewähren.
Nach Ansicht der Europa-SPD ist das Urteil eine Klatsche für die EU-Kommission und ein Sieg für die Grundrechte in der Europäischen Union. Digitalexperte Timo Wölken.
Das Abkommen, unter dem Daten zwischen der Europäischen Union und der USA ausgetauscht werden, ist nichtig, weil es gegen Grundrechte der Europäerinnen und Europäer verstößt. Der Verstoß liegt darin, dass die Daten der Europäerinnen und Europäer in der USA nicht ausreichend vor dem Zugriff der Überwachungsbehörden wie der NSA geschützt sind.
Laut Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova wird eine Nachfolgeregelung für den Privacy Shield den Vorgaben des EuGH entsprechen. Schließlich müssten persönliche Daten aus Europa auch außerhalb der EU sicher sein.
When personal data travels abroad from Europe, it must remain safe.
Vera Jourova im Beitrag von Stefan Überbach. Und wir bleiben noch kurz in der digitalen Welt von Facebook und Co. Auf den Kurzmitteilungsdienst Twitter ist nämlich ein Hackerangriff verübt worden und dabei ging es besonders um die Konten von Prominenten, von Barack Obama und Bill Gates zum Beispiel. Auf deren Konten erschien ein Aufruf, binnen 30 Minuten Bitcoins im Wert von $1,000 zu überweisen. Angeblich sollte dies mit einer Rückzahlung in doppelter Höhe belohnt werden, angeblich. Markus Schuller aus San Francisco.
Der Tech-Podcaster Leo Laporte konnte es kaum glauben, was er da plötzlich auf dem Twitter-Profil von Apple las.
Apple just tweeted, we're giving back to our community, we support Bitcoin and we believe you should too. All Bitcoin sent to our address below will be sent back to you doubled.
Dutzende Konten von Promis, Politiker wie Stars gleichermaßen waren gehackt worden. Auch Firmen wie Apple waren dabei. Das Ziel? Accounts mit hohen Followerzahlen. Ex-US-Präsident Barack Obama zum Beispiel. Er kommt auf 120 Millionen Follower. Der oder die Hacker hatten eine jeweils leicht abgewandelte Nachricht veröffentlicht. Man solle $1,000 auf ein Bitcoin-Konto überweisen. Die jeweils prominente Person werde dann die doppelte Summe zurückzahlen. Ergebnis? Gut $116,000 wurden so auf ein ominöses Bitcoin-Konto überwiesen. Bis dieses dann gesperrt wurde, konnte offenbar die Hälfte des Geldes auf Nimmerwiedersehen abgezogen werden. Für den Kurznachrichtendienst ist der Hackerangriff 4 Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen ein Mega-GAU. Twitter-Chef Jack Dorsey schrieb,
das ist ein harter Tag für uns. Wir fühlen uns alle schrecklich, weil so etwas passiert ist.
Den Hackern war es anscheinend gelungen, an ein internes Softwarewerkzeug zu kommen. Und mit dem ließ sich offenbar die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung aushebeln. Das ist ein besonderer Schutzmechanismus, der ein zweites, temporäres Passwort generiert. Die Vermutung lautet jetzt, entweder sind die Hacker in den Computer eines Twitter-Mitarbeitenden eingebrochen oder sie hatten innerhalb von Twitter einen Unterstützer. So etwas Ähnliches war der Social-Media-Plattform schon einmal passiert, sagt die Tech-Bloggerin Stacey Higginbottom. Und zwar war es dem saudi-arabischen Geheimdienst vor einigen Monaten gelungen, 2 Spione in der Twitter-Zentrale in San Francisco zu rekrutieren.
Twitter has had inside jobs in the past. They had the people spying for Saudi Arabia and those were employees that were compromised.
Merkwürdig an dem Hack ist auch, das Konto von US-Präsident Donald Trump wurde nicht angetastet. In der Sicherheitsszene wird jetzt diskutiert, ob der ganze Coup nicht ein gigantisches Ablenkungsmanöver für etwas noch Größeres war. Auffallend ist, viele der gehackten Konten gehören demokratischen Politikern oder Personen, die dem liberalen Spektrum in den USA zugeordnet werden können. Hacker können die jetzt gewonnenen Passworte nutzen, um in weitere Konten der betroffenen Personen einzudringen, zum Beispiel E-Mail-Konten oder von anderen Plattformen.
Markus Schuller aus San Francisco. Die Affäre um rechtsextreme Drohmails scheint sich auszuweiten. An mehrere Politikerinnen der Linken und eine Kabarettistin sind erneut mit NSU 2.0 unterzeichnete Mails verschickt worden. Das bestätigte heute die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Die persönlichen Daten der Betroffenen waren ja von Polizeicomputern aus Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden. Und auch eine Journalistin hat jetzt eine solche Drohmail erhalten. Sie hatte vor einem Monat eine umstrittene Kolumne für die Taz über die Polizei geschrieben. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Wieder eine Mail unterzeichnet mit NSU 2.0. Diesmal ist der Verteiler größer. Die Mail beginnt mit einem harmlosen Satz. Sehr geehrte Frau Illner. Und sie endet mit frauenverachtenden Formulierungen und 9 Morddrohungen an 3 linke Politikerinnen, eine Journalistin und eine Kabarettistin. Wir legen euch alle um. Dazu Hinweise, die suggerieren sollen, dass der Autor die Verhältnisse in der hessischen Polizei kennt. Ist das nur ein Ablenkungsmanöver oder kommt der mutmaßliche Täter aus diesem Bereich? Fragt sich auch Janine Wissler. Die linke Fraktionschefin bekam bereits Morddrohungen, unterzeichnet mit NSU 2.0.
Wir haben in Hessen ein Problem mit rechtsradikalen Strukturen. Wir haben hier ein Problem und offensichtlich reicht rechtes Gedankengut und auch rechte Bedrohung bis rein in die staatlichen Institutionen und auch in die Polizeibehörden.
Von Innenminister Peter Beuth, CDU, erwartet Wissler mehr Druck bei den Ermittlungen. Zentrale Frage, steckt ein Einzeltäter hinter den Mails oder ein Netzwerk, das Zugang haben könnte zu Polizeicomputern? Auch im Fall Wissler gab es vor der ersten Drohmail eine bis heute ungeklärte Abfrage aus einem Polizeirevier in Wiesbaden. Die Informationen sollen indirekt in der Drohmail wieder aufgetaucht sein. Ähnlich der Fall der Nebenklägerin im NSU-Prozess, Bascha Yildiz. Auch die Frankfurter Anwältin bekam Morddrohungen mit dem Kürzel NSU 2.0. Auch über sie wurde in einem Polizeicomputer geschnüffelt, illegal. Schon 2017 gab es Verfahren gegen zwei Polizisten mit Verdacht auf Verbindungen in die Reichsbürgerszene. Ihnen wurden unzulässige Abfragen im Polizeisystem nachgewiesen. Konsequenz: Dem einen wurden die Dienstbezüge gekürzt, der andere kam mit einer Geldbuße davon. Ein strafrechtlicher Anfangsverdacht habe sich aber nicht ergeben, heißt es in einer Vorlage des Innenministeriums an den Innenausschuss, die dem HR vorliegt. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günther Rudolph, sieht jetzt den Innenminister am Zug.
Ich erwarte endlich Ergebnisse von Herrn Beuth, aber auch von Hessens Justizministerin. Und bisher hören wir nur, untereinander wird sich bekriegt.
Laut Innenministerium laufen noch 35 Ermittlungsverfahren gegen Polizistinnen und Polizisten, in den meisten Fällen wegen möglicher Volksverhetzung. In 17 Fällen wurde das Verfahren eingestellt. Ein interner Sonderermittler werde allein nicht ausreichen, um die Fälle aufzuklären, sagt der linken Politiker Hermann Schaus.
Also man müsste klären, ob zum Beispiel aus anderen Bundesländern ein Ermittlungsteam kommt oder möglicherweise auch von der Bundesbehörde. All das müssen wir diskutieren und das werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Woche dann in der Sondersitzung des Innenausschusses machen.
Und in dieser Sitzung soll dann auch Innenminister Peter Beuth Rede und Antwort stehen.
18.56 Uhr. Es sieht nicht besonders gut aus für den deutschen Wald. Trockenheit, Stürme, Schädlinge, all das macht den Wäldern erheblich zu schaffen. Deutlich zu sehen zum Beispiel auch bei einer Wanderung durch den Harz. Experten sprechen von den schlimmsten Schäden seit mehr als 200 Jahren. Da ist es auch mit einfachem Aufforsten nicht mehr getan. Wie aber kann ein neues Waldsterben noch gestoppt werden? Welche Lösungen gibt es? Darüber haben Experten heute in Berlin informiert. Uwe Jahn hat zugehört.
Wer den Schaden hat, muss sich etwas überlegen. Zum Beispiel, wie er die Sache erklärt. Peter Gaffert ist Oberbürgermeister von Wernigerode im Harz. Er hält ein Luftbild hoch. Man sieht einen grauen Wald aus toten Fichten.
Wir erfahren täglich natürlich eine gewisse verstörte Reaktion der Menschen auf das Bild, was sie mit nach Hause bringen am Abend. Sie sitzen in der Bahn, da fährt so eine Dampfbahn zum Brocken, das kennen Sie vielleicht, und fahren quasi dort eine Stunde hin und eine Stunde zurück durch keinen grünen Wald mehr, sondern durch quasi abgestorbene Bäume.
Abgestorbene Bäume, nie waren es mehr in Deutschland, erklärt Professor Michael Müller von der TU Dresden.
Wir erleben gerade die schwerwiegendste Waldschadenssituation und damit Waldschutzproblematik sowie größte Vernichtung von Waldvermögen und Waldleistungen seit Beginn der geregelten nachhaltigen Waldbetreuung und Waldbewirtschaftung. Und das heißt also seit mehr als 200 Jahren.
Sturmschäden, Insektenbefall und vor allem die Trockenheit durch den Klimawandel sind die Ursachen dafür. Durch die Schäden ist so viel Holz auf dem Markt, dass die Waldbesitzer kaum noch etwas dafür bekommen. Die Preise sind um 2/3 zurückgegangen. Da jeder vom Wald profitiert, das Holz aber kaum noch etwas abwirft, sollte der Staat Geld geben, so die Forderung der Experten. Auch weil der Wald der Zukunft mit Nadel- und Laubbäumen sowie Arten, die Trockenheit und Hitze besser vertragen, mehr Pflege braucht, also mehr Personal vom Förster bis zum Waldarbeiter. Wenn man die abgestorbenen Bäume in den Kiefern- oder Fichtenplantagen sich selbst überlässt, verjüngen sie sich meistens von allein, aber das dauert noch länger als der Waldumbau, den der Mensch in die Hand nimmt. Was im Harz an die Stelle der Fichtenmonokulturen treten soll? Fichten, aber eben nicht nur, auch Ebereschen, Buchen und andere Laubbäume. Fragt sich, wann der Blick aus der Brockenbahn dann wieder ins Grüne geht. Oberbürgermeister Peter Gaffert.
Also wir gehen davon aus, dass allein die Stadt Wernigerode etwa 30 Jahre benötigen wird, die Schäden der letzten 3 Jahre zu reparieren.
Wer den Schaden hat, der braucht eben auch Geduld.
Uwe Jahn über den Zustand des Waldes. Soweit das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Carsten Fick.
NDR Info.